Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Podcast für alle, die sich die großen Fragen des Lebens stellen. Ich heiße Florian Krämer und führe dich durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Heute geht es ganz eindeutig um eine große Frage des Lebens, und zwar um die Frage, wann das Leben am besten enden sollte. Das heißt, wir sind in der angewandten Ethik und beschäftigen uns heute mit Sterbehilfe. Bei Sterbehilfe denken wir normalerweise an Menschen, die sehr schwer leiden, etwa an einer unheilbaren Krankheit, die auf den Tod zugehen und die einfach nicht mehr können. Die wollen, dass alles einfach aufhört. Ein besonders extremes Beispiel wäre die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Krankheit, bei der die Nervenzellen, die die Muskeln steuern, zunehmend degenerieren. In der Praxis heißt das, man kann sich immer weniger bewegen, am Ende gar nicht mehr, ist eingesperrt im eigenen Körper, kann im schlimmsten Fall kaum noch atmen. Zu diesem vielleicht schlimmsten aller Fälle verlinke ich in der Literatur zu dieser Episode einen Artikel. Der Patient in diesem Artikel hat natürlich nur noch einen Wunsch, dass alles endlich vorbei ist, dass er bald sterben darf. Und er ist in einer Situation, in der er selber diesen Wunsch nicht verwirklichen kann. Er braucht Hilfe, und diese Hilfe heißt eben Sterbehilfe. Dass ein ALS-Patient im extremsten Fall den Wunsch hat zu sterben, ist wahrscheinlich nachvollziehbar, denn es geht um Selbstbestimmung, Fachwort Autonomie. Das ist ein enorm hohes ethisches Gut. Normalerweise ist damit gemeint, über das eigene Leben selbst bestimmen. Und der Tod ist ja das Ende dieses Lebens. Über das eigene Leben bestimmen zu können, hieße dann doch auch, über den eigenen Tod bestimmen zu können, zu allermindest mitbestimmen zu können. Damit wären wir bei folgender ethischer Frage. Dürfen oder sollen Menschen bestimmen, wann und wie sie sterben? Diese Frage nenne ich Frage 1. Das ist aber noch nicht die Frage nach der Sterbehilfe. Die stellt sich erst dann, wenn du Frage 1 mit Ja beantwortest, was du ja nicht tun musst. Darüber sprechen wir später sicher noch einmal. Aber wenn du der Ansicht bist oder wärst, dass Menschen das im Grundsatz selber entscheiden dürfen, dann erst ist es sinnvoll, Frage 2 zu stellen. Haben Menschen einen Anspruch darauf, dass ihnen jemand beim Sterben hilft, wenn sie das selber nicht können? Oder umgekehrt, sind wir verpflichtet, die Hilfe beim Sterben zu erlauben? Sind wir letztendlich sogar verpflichtet, diese Hilfe irgendwie selber zu leisten? Diese Fragen klingen etwas unterschiedlich, letztendlich sind es aber alles Versionen von Frage 2. Wenn Menschen nämlich einen Anspruch auf Sterbehilfe haben, dann heißt das, dass ihnen irgendjemand diesen Anspruch auch erfüllen muss, wenn möglich. Sonst hätten sie diesen Anspruch ja nicht. Und dieser irgendjemand wären letztendlich wir. So viel in aller Kürze zu Frage 2. Noch kniffliger wird es dann bei Frage 3. Dürfen wir für andere Menschen entscheiden, dass es nun besser ist zu sterben? Insbesondere in Situationen, in denen sie gar nicht mehr selber entscheiden können oder sich nicht mehr äußern können. Etwa bei fortgeschrittener Demenz oder bei Koma-PatientInnen. Diese Frage 3 ist ein Stück weit abgekoppelt von Frage 1 oder 2. Sie stellt sich unabhängig davon, wie du Frage 1 und 2 beantwortest. Aber sie ist wahrscheinlich noch komplizierter als die anderen beiden. Darum ist es vielleicht sinnvoll, die Fragen 1 und 2 vorher zu behandeln. Die Frage nach Sterbehilfe ist gefühlt am ehesten die Frage 2. Aber Frage 2 setzt ja voraus, dass du Frage 1 schon mit Ja beantwortet hast. Ein Recht auf Sterbehilfe haben Menschen höchstens dann, wenn sie überhaupt ein Recht haben, zu bestimmen, wann sie sterben. Und wenn sie ein Recht auf Sterbehilfe haben, dann heißt das, dass es unter bestimmten Umständen besser für sie ist, dass sie jemand anders zu Tode bringt. Und wenn sie in derselben Lage sind und diese Entscheidung nicht selber treffen können, und wenn aber klar ist, welche Entscheidung sie getroffen hätten, wenn sie könnten, dann könnte es auch moralisch erlaubt sein, dass jemand anders das für sie entscheidet. Vielleicht ist das sogar moralisch geboten, womit wir dann automatisch bei Frage 3 wären. Ich behandle in dieser Episode vor allem Frage 2. aber die Fragen 1 und 3 werden immer mit im Raum stehen, sozusagen im Hintergrund mitschwingen. Das Fachwort für Sterbehilfe heißt jedenfalls Euthanasie. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet in etwa guter Tod, also jemanden töten, um zu helfen. Dieses Wort verwendet man auch in den meisten europäischen Sprachen, zum Beispiel im Englischen, Euthanasia. Im Deutschen ist dieser Begriff aber verbrannt durch die NS-Zeit. Die Nationalsozialisten wollten in ihrem Größenwahn die Reinheit ihrer vermeintlichen Menschenrasse retten, indem sie alles, was zu unrein war, ausmerzten. Geistig Behinderte, psychisch Kranke und so weiter wurden in riesigen Zahlen Opfer eines gigantischen staatlichen Massenmordprogrammes. Ein Massenmord, den sie zu allem zynischen Überfluss auch noch Euthanasie nannten. Sie in Anführungsstrichen halfen Menschen zu sterben, die in Wahrheit gar nicht sterben wollten. Diese schwere Last trägt der Begriff Euthanasie im Deutschen bis heute mit sich herum und deswegen vermeidet man das Wort in der deutschsprachigen Debatte, obwohl es eigentlich theoretisch der richtige Begriff wäre und spricht stattdessen eben von Sterbehilfe. Grundsätzlich können wir zwischen zwei Arten von Euthanasie oder Sterbehilfe unterscheiden, freiwillige und nicht freiwillige. Freiwillige Euthanasie betrifft Frage 2. Sollen wir Menschen, die sich für ihren Tod entschieden haben, helfen zu sterben? Nicht freiwillige Euthanasie befasst sich mit Frage 3. Dürfen oder müssen wir diese Entscheidung für Menschen treffen, die diese Entscheidung nicht selbst treffen oder nicht selbst äußern können? Weil sie zum Beispiel im Koma liegen, weil sie gerade erst mit schwersten Schädigungen geboren wurden, siehe letzte Episode, oder weil ihre Krankheit schon so weit fortgeschritten ist, dass sie sich eben nicht mehr äußern können. Nun ist Sterbehilfe keine theoretische Frage im luftleeren Raum, sondern sie wurde in Deutschland bereits ausführlich rechtlich diskutiert. Hierzu will ich jetzt einen kleinen Überblick geben. Recht ist zwar nicht Moral, siehe Episode 31. Das Gesetz kann uns also nicht die Frage beantworten, was moralisch richtig ist, aber es zeigt uns zumindest, wo wir jetzt gerade in der Realität stehen in Bezug auf Sterbehilfe. Und das sollten wir vielleicht registrieren, bevor wir hier munter drauf losphilosophieren. Ich werde jetzt also 4 Formen von Sterbehilfe vorstellen, die man rechtlich unterscheiden kann. Anschließend werde ich einige moralische Probleme hinter den jetzigen Regelungen aufreißen. Ausdiskutieren werde ich sie in der heutigen Episode aber nicht mehr. Das kommt dann erst in den nächsten Episoden. Heute geht es ja um eine Einführung. Normalerweise unterscheidet man folgende 4 Formen von Sterbehilfe. A. Aktive Sterbehilfe. Die leiste ich, wenn ich selber jemanden töte, weil er mich drum bittet, indem ich ihm zum Beispiel ein Mittel spritze, das ihm den Tod bringt. Aktive Sterbehilfe heißt in § 216 Strafgesetzbuch Tötung auf Verlangen und ist in Deutschland verboten. Sie wird mit Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten und 5 Jahren bestraft. B. Passive Sterbehilfe. Die leiste ich, wenn jemand meine medizinische Versorgung bräuchte, um zu überleben, er aber gar nicht überleben will und dann von mir zum Beispiel keine Medikamente mehr bekommt. Diese Form der Sterbehilfe ist im Grundsatz legal. C. Indirekte Sterbehilfe. C. Indirekte Sterbehilfe. Indirekte Sterbehilfe leiste ich, wenn ich jemanden mit einem bestimmten Medikament behandle, das ihm irgendwie helfen soll, zum Beispiel seine Schmerzen nimmt, das aber gleichzeitig sozusagen in der Nebenwirkung seinen Sterbeprozess beschleunigt. Diese Form der Sterbehilfe ist im Grundsatz auch legal. D. Beihilfe zum Suizid. Die leiste ich, wenn jemand sich selbst umbringen möchte und ich ihm dabei helfe. Ich ihm zum Beispiel den tödlichen Giftcocktail besorge, den er dann aber selber trinkt. Diese Form der Sterbehilfe ist in Deutschland mit Einschränkungen legal. Beginnen wir jetzt mit A und B. Aktive Sterbehilfe ist die Tötung eines Menschen und die kann im deutschen Recht nicht einfach so straffrei bleiben. Die angedrohten 6 Monate bis 5 Jahre sind im Vergleich mit Fällen von Totschlag oder gar Mord natürlich ziemlich wenig. Vermutlich, weil es hier ja ein gegenseitiges Einvernehmen gibt oder gute Absichten. Aber Tötung ist Tötung und wird bestraft. Bei passiver Sterbehilfe geht es dagegen um die Behandlung eines Menschen. Eine Behandlung ist ja immer eine Art medizinischer Eingriff, etwa Gabe von Medikamenten, Beatmung und so weiter. Es darf aber normalerweise jeder Mensch jeden medizinischen Eingriff verweigern, wenn er oder sie das möchte. Das folgt aus dem allgemeinen Freiheitsgrundsatz im Artikel 2 des Grundgesetzes. Ein Mensch darf also verfügen, dass er nicht behandelt wird, auch wenn er dann stirbt. Umgekehrt folgt aus seinem Anspruch auf medizinische Versorgung aber kein Recht auf aktive Sterbehilfe, weil der Ausdruck medizinische Versorgung grundsätzlich als Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit verstanden wird. Man hat also einen Anspruch auf Insulin, aber eben nicht auf den Giftcocktail. Damit kommen wir zur Frage, was genau medizinische Versorgung eigentlich ist und welchem Zweck sie dienen sollte. Das ist durchaus eine philosophische Frage, weil es hier um die Bedeutung von Begriffen geht und um die Regelung unseres Zusammenlebens. Darauf kommen wir auch später in dieser Episode zurück. Darum will ich diesen Punkt jetzt erstmal parken. Ethisch wichtig ist jedenfalls, dass sich hinter der Unterscheidung von aktiver und passiver Sterbehilfe die Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen verbirgt. Diese Unterscheidung haben wir schon bei den Trolley-Fällen in Episode 35 kennengelernt. Der Zugwaggon rast auf 5 Gleisarbeiter zu, außer du legst ihn um auf ein Nebengleis, wo er dann nur einen Gleisarbeiter tötet. Ein beliebtes Argument gegen das Umlenken des Waggons lautete damals, es stirbt dann zwar in Anführungszeichen nur ein Mensch, aber den habe ich ja aktiv getötet. Wenn ich nichts mache, wenn ich die Weiche nicht umlege, sterben zwar 5 Menschen, aber ich war ja eh nur passiv. Gerade im Trolley-Fall haben wir aber auch gesehen, dass diese Unterscheidung nicht unbedingt einleuchtet. Wir können sagen, du bist so oder so verantwortlich, was du da tust oder nicht tust. Beides ist eine Entscheidung nach eigener Abwägung. Warum soll die eine Entscheidung, handeln, dann irgendwie schwerer wiegen als die andere, nämlich unterlassen? Und wenn wir die philosophischen Ethiken aus diesem Podcast nochmal alle durchblättern, stellen wir fest, dass diese Unterscheidung auch wirklich nicht so selbstverständlich ist. Mindestens die Utilitaristen wie Bentham oder Singer würden sagen, dass wir immer für die Konsequenzen unserer Handlungen verantwortlich sind, also sowohl für die Konsequenzen des aktiven Handels als auch für die des Unterlassens. Unterlassen ist nicht weniger schlimm, nur weil es passiv ist. Konsequenz ist Konsequenz, fertig, aus. Kant dagegen würde sagen, dass es auf die Motive ankommt. Aber wahrscheinlich kann man sowohl ein Handeln als auch ein Unterlassen nach den Motiven dahinter bewerten. Es ist also auch in dieser Ethik zumindest nicht auf den ersten Blick offensichtlich, dass Handeln schwerer wiegt als Unterlassen. Ähnlich sieht es auch bei Aristoteles oder Schopenhauer aus und so weiter. Möglicherweise kann man schon irgendein philosophisches Argument dafür konstruieren, warum Handeln wichtiger ist als Unterlassen. Vielleicht sogar innerhalb einer der eben zitierten Ethiken. Vielleicht geht das, will ich gar nicht ausschließen. Ich will nur sagen, aus ethischer Sicht ist diese Unterscheidung nicht so selbstverständlich, wie sie vielleicht klingt. Und dazu kommt noch, dass die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv in der Praxis der Medizinethik gar nicht richtig funktioniert. Stellen wir uns einfach eine Person vor, die von einer Herz-Lungen-Maschine am Leben gehalten wird, die aber eigentlich sterben will. Wenn wir nun den Stromstecker der Maschine ziehen, dann stirbt die Person. Aber was für eine Art von Sterbehilfe ist denn dieses Ziehen des Steckers? Ist das jetzt aktiv oder ist das passiv? Handeln oder unterlassen? Das kann man so oder so sehen. Ich kann sagen, es ist eine aktive Handlung, den Stecker rauszuziehen, denn ich muss ja aktiv zur Steckdose hinlaufen und aktiv an dem Ding ziehen. Ich kann aber auch sagen, den Stecker zu ziehen bedeutet etwas nicht mehr zu tun, nämlich die lebensverlängernden Maßnahmen. Genau das war doch vorhin die Definition von passiver Sterbehilfe, oder? Ich weiß gar nicht genau, wie das Ziehen des Steckers rechtlich bewertet wird. Vielleicht sind ja im Publikum Juristinnen oder Juristen, die sich damit auskennen und mir mal eine Mail schreiben wollen. Wenn wir die Frage ethisch betrachten, kann man die Handlung so oder so benennen und dabei unzählige sprachliche Haare spalten. Aber das trägt doch überhaupt nichts zur ethischen Einordnung bei. Das wäre doch anscheinend ein bloßer Streit um Worte, der an der Sache nichts ändert. Oder noch anders. Was ist denn, wenn der Maschine die Sicherung rausfliegt? Muss ich die jetzt wieder einschalten? Wie handle ich denn jetzt möglichst passiv, denn ich darf ja nur das? Ist es passiv, gar nichts zu tun und damit den Tod der Person herbeizuführen? Oder ist es passiv, die Sicherung wieder einzuschalten und damit den Status quo wiederherzustellen, der ja selber schon passiv war? Oder wenn der Schlauch herausfällt, der in die Magensonde führt und die Patientin eigentlich sterben will, darf ich passive Sterbehilfe leisten, indem ich den Schlauch nicht mehr zurückführe? Ist das dann passiv? Du siehst, das ist ein totaler Eiertanz. Und das liegt eben daran, dass die Unterscheidung aktiv-passiv nicht nur in der philosophischen Theorie, sondern auch in der medizinischen Praxis ziemlich unscharf ist. Künstlich herbeikonstruiert, könnte man sagen. Selbst wenn diese Unterscheidung irgendwann mal sinnvoll gewesen sein sollte, so ist sie jetzt doch vom medizinischen Fortschritt überholt. Denn lebenserhaltende Maßnahmen gibt es ja erst seit wenigen Jahrzehnten. In der Medizinethik ist es gar nicht so selten, dass der technische Fortschritt die ethische Debatte überholt. Ein anderes Beispiel als kurzer Exkurs. Wie sollen wir Koma-Patienten behandeln? Haben die Rechte? Und wenn ja, welche? Ein Kant oder Bentham hätten zwar recht konkrete Ideen dazu, was wir mit lebenden Menschen machen dürfen und was wir mit toten Körpern machen dürfen, aber ein Koma-Patient, der gar nichts mitbekommt, aber vielleicht in 2 Monaten aufwachen könnte, der ist irgendwie keins von beidem so richtig. Der ist vielleicht etwas Drittes, etwas ganz anderes, das es erst jetzt überhaupt gibt. Und wir können ihn nicht einfach in eine der beiden anderen Kategorien pressen, nur weil die bisher immer so schön einfach funktioniert haben. So denkfaul dürfen wir in der Ethik bitteschön nicht sein. Wenn die Welt unsere ethischen Grundbegriffe über den Haufen wirft, dann müssen wir eben nacharbeiten. Wir dürfen nicht herumsitzen und einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und in der Sterbehilfe ist die Unterscheidung aktiv-passiv, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Gerade in der Praxis. Nun ganz kurz zu Punkt C, zur indirekten Sterbehilfe. Sie ist erlaubt, weil hier ja in erster Linie Schmerzmittel gegeben werden. Und das wird ja wohl noch legal sein. Das schnellere Sterben ist ja nur die Nebenwirkung. Aber auch hier können wir fragen, ob die Unterscheidung ethisch wirklich Sinn ergibt. Als Ärztin weißt du ja, dass es das Leben verkürzt. Ein Utilitarist würde sagen, das Ergebnis ist auch ein früherer Tod. Der Unterschied zur aktiven Sterbehilfe ist also nicht so riesig groß. Warum soll man indirekte Sterbehilfe überhaupt anders behandeln als aktive? Antwort: Indirekt bedeutet, dass das eigentliche Ziel der Handlung ja was anderes war als der Tod. Es geht also um die Motive unserer Handlungen, nicht um die Konsequenzen. Und damit sind wir natürlich bei Immanuel Kant, siehe Episode 41. Und weil Kant bekanntlich immer etwas länger dauert, breche ich das Thema jetzt schon ab und verschiebe es in die nächste Episode. Zuletzt zu Punkt D, zur Beihilfe zum Suizid. Das bedeutet, man hilft jemandem, Selbstmord zu begehen, indem man zum Beispiel das Gift bereitstellt. Suizid ist an sich nicht strafbar und das ist der wesentliche Grund, warum auch die Beihilfe zum Suizid nicht automatisch strafbar ist. Das, wobei man hilft, ist ja selber kein Verbrechen. Die aktuelle Gesetzeslage sieht allerdings so aus, dass zumindest die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid verboten ist, laut § 217 Strafgesetzbuch. Der Hintergedanke ist in etwa: Der Staat verbietet niemandem, sich umzubringen, aber was der Staat auch nicht will, ist, dass der Tod so eine Art Handelsware ist, die man kaufen und verkaufen kann. für dieses große Werbebanner in der Fußgängerzone gibt und so weiter. Klar, die Krux ist die Frage, was genau heißt jetzt geschäftsmäßig? Nach gängiger Rechtsauffassung ist Beihilfe zum Suizid wahrscheinlich dann geschäftsmäßig, wenn man sie a. wiederholt anbietet und oder b. damit Geld verdient. Jemand, auf den das zutrifft, wäre wahrscheinlich eine Ärztin oder ein Arzt. Wenn Beihilfe zum Suizid zu ihrem Dienst dazugehört, dann machen die das a. wiederholt und b. gegen Geld. Wenn jetzt aber genau diese geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid verboten ist, dann heißt das für die sterbewillige Person, alle möglichen Leute dürfen dir helfen. Der Hausmeister, die Nachbarin, die Reinigungskraft, Werbefachleute, Germanistinnen, Erzieher, Gärtnerin. Aber ausgerechnet nicht die eine wirklich kompetente Person. Die Person, die dein Leiden sehr genau einschätzen könnte. Und die einen möglichst sicheren, schmerzfreien Weg zum Tod sicherstellen könnte, nämlich die Ärztin oder der Arzt. Ausgerechnet die fallen raus. Das ist eine ziemlich blöde Situation. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht den Paragraph 217 inzwischen auch für verfassungswidrig erklärt und entschieden, Zitat, dass das in Paragraph 217 des Strafgesetzbuches normierte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gegen das Grundgesetz verstößt und nichtig ist, weil es die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert. Zitat Ende. Das bedeutet, wenn die einzelne Bürgerin so sehr über sich selbst bestimmen darf, dass sie über ihren eigenen Tod mitentscheidet, dann muss das nicht nur theoretisch erlaubt sein, sondern dann muss sie das auch faktisch irgendwie hinkriegen können. Das heißt, sie muss auch so viel Hilfe kriegen, dass der Plan faktisch zuverlässig und menschenwürdig in die Tat umgesetzt werden kann. Und das geht faktisch eben nicht, wenn ausgerechnet Ärztinnen und Ärzte an der Beihilfe zum Suizid gehindert werden. Eine Neuregelung des Paragraph 217 ist seitdem in Planung, steht aber bis heute noch aus. In der Praxis gibt es übrigens noch ein anderes Problem. Die Ärztin wird von ihrem Beruf dazu verpflichtet, einen Sterbenden nach Möglichkeit wiederzubeleben. Das bedeutet, wenn sie Beihilfe zum Suizid leistet, sobald sie den Giftcocktail hinstellt, muss sie den Raum sofort verlassen, da sie sonst wieder erste Hilfe leisten müsste, sobald das Gift eingenommen wird. Und das heißt, die sterbewillige Person muss, wenn sie das Zeug trinkt, dann womöglich ganz allein sein im Raum. Beim allerletzten, vielleicht schwersten Schritt ihres Lebens. Ganz allein. Schwierig, oder? Aus philosophischer Sicht können wir uns hier wieder fragen, ob die Beihilfe zum Suizid ethisch betrachtet wirklich was völlig anderes ist als aktive und passive Sterbehilfe, weil ja auch schon diese Grenze bei näherem Hinsehen als unklar und fragwürdig erscheint. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, wo Philosophie einhaken kann, nämlich das Selbstverständnis der Ärzteschaft. Warum wird man Arzt? Was wollen Ärzte, kann man das Ärzte tun? Na, ganz einfach. Menschen helfen und sie gesund machen. Das Blöde ist, in diesen Extremsituationen sind gesund machen und helfen eben nicht mehr automatisch dasselbe. Es sind geradezu Gegenteile. Die philosophische Frage lautet jetzt, was genau ist die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten? Ja, das ist wirklich auch eine philosophische Frage. Denn Gesundheit und Selbstbestimmung sind Güter, also etwas, das moralischen Wert hat. Für moralische Werte ist aber durchaus die Ethik zuständig. Und damit auch für die Frage, in welchem Verhältnis diese Werte zueinander stehen, was passiert, wenn sie in einen Konflikt geraten und so weiter. Die Frage, was genau die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten ist, muss natürlich nicht nur von der Philosophie beantwortet werden, sondern auch gerade von den Medizinerinnen selber. Die legen bekanntlich den sogenannten Hippokratischen Eid ab. der auf den antiken Hippokrates von Kos zurückgeht, den Stammvater der Medizin. Dieser Eid ist zwar nur eine Tradition, aber die hat schon einen gewissen Sinn. Und in diesem hippokratischen Eid, diesem Schwur, heißt es wortwörtlich, Zitat, ich werde niemandem auch nicht auf seine Bitte hin ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Auch werde ich nie einer Frau ein Abtreibungsmittel geben. Zitat Ende. Hippokrates fand diesen Eid anscheinend sinnvoll. Aber passt diese Formulierung wirklich noch ins Jahr 2022? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich lasse das mal als Frage so stehen. Wichtig ist mir an der Stelle, in der Medizinethik ging es bisher anscheinend meistens um die Rechte von Patientinnen und Patienten. Zumindest haben die letzten 4 Episoden dieses Podcasts auch nur davon gehandelt. Was aber ist mit der behandelnden Ärztin? Was ist, wenn sie in einem Gewissenskonflikt steht? Darf sie medizinische Hilfe prinzipiell verweigern, wenn der Patient doch meint, darauf angewiesen zu sein? Klar, am Ende findet sich bestimmt noch ein anderer Arzt, der dann das macht, was der Patient sich so dringend wünscht. Aber wir sind ja hier in der Theorie, in der Ethik. Und dazu gehört eben auch die Frage, welchen Stellenwert die Interessen, die Absichten, die Gewissensgründe der Mediziner in der Medizinethik haben sollten. Vielleicht nicht denselben wie die Patientinnen, aber irgendeinen müssen sie doch haben, oder? Und zu Medizinern müssen wir jetzt alle hinzurechnen, die Mitverantwortung für die Behandlung tragen, also auch Pfleger und Krankenschwestern. Weil diese Episode nur eine Einführung ins Thema ist, werde ich diese Fragen auch gar nicht beantworten. Wenn du eine Ahnung davon bekommst, welche verschiedenen ethischen Dimensionen bei der Sterbehilfe im Spiel sind, haben wir für heute schon mal das Gröbste geschafft. Wie geht es weiter? In der nächsten Episode hole ich noch einmal Immanuel Kant aus dem Bücherregal und schaue aus seiner Pflichtethik heraus auf das Problem der Sterbehilfe. Wenn du magst, kannst du bis dahin nochmal die Episoden 40 bis 46 wiederholen, um dich philosophisch warm zu laufen. In der übernächsten Episode kommt dann natürlich wieder Peter Singer zur Sprache. In den Shownotes verlinke ich außerdem noch eine Vorlesung von Professor Thomas Schramme zur Sterbehilfe, aus der ich selber ein paar Impulse für die heutige Episode gezogen habe. Ich freue mich jedenfalls, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, mir 5 Sterne bei iTunes oder Spotify gibst oder sogar eine kleine Rezension im Apple Store schreibst. Meine E-Mail-Adresse und einige Lesetipps findest du im Internet unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!